Tag, lieber Boris. Wir haben uns so lange nicht gesehen und gesprochen. Das heißt, gesehen haben wir uns ja auf Ausgewildert der Premiere. Und du hast geglänzt als Gute-Laune-Bärchen. Du hast die Stimmung hochgehalten, eine mega Laudatio auf mich gehalten und alle Gäste sehr wohlwollend in ein total überfülltes Theater empfangen und entlassen.
Ja, und ich habe vor der Tür mit einem Gast, ich habe ihn lange mit ihm gesprochen und ihn bewundert, weil er hat vor der Show schon 3 Joints geraucht. Und das aber direkt vor mir, der ich an der Tür ja das Entry gemacht habe, zum ersten Mal seit übrigens 45 Jahren, glaube ich, wieder. Und da hat mir sehr imponiert, dass man heutzutage sozusagen vor der Veranstaltungsstätte stehen kann, 3 Joints durchzischen kann und dann wohlgelaunt in den Abend geglitten ist. Toll.
Ich glaube, das war ein bestimmter Kollege, den der Nikolai Binner mitgebracht hat, der ja auch aufgetreten ist. Der hat, glaube ich, ich würde sagen, so ein Viertel des Publikums, wenn nicht vielleicht sogar ein Drittel des Publikums noch mitgebracht. Das fand ich total toll, weil ich jetzt von allen Seiten nämlich auch höre, Mensch, wir sind wegen Nikolai Binner gekommen, den mögen wir sehr gerne, aber dich finden wir auch ganz toll. Ich glaube, dass ich manchmal durch mein Äußeres oder so eben als so ein bisschen, nee, da gehen wir nicht hin oder so. Die ganz jungen Leute, für die ist ein Make-up oder so gar nicht mehr wichtig. Ich glaube, ich falle da so ein bisschen durch. Und ich finde das schön, in diesem Pool zu fischen bei den ganz Linken, wollte ich gerade sagen, sind das ja auch nicht. Was weiß ich.
Also, nee, weißt du, was das sind? Das sind Menschen mit gesundem Menschenverstand. Das kann man ganz einfach definieren. Ja. Die Menschen, die da hinkommen, das habe ich an der Tür bemerkt. Ich habe ja jeden Einzelnen mit jedem Einzelnen ein nettes Gespräch gehabt, habe darauf hingewiesen, dass es ein bisschen voll wird und so. Und habe ihnen auch geraten, mal in den Vorraum zu gehen, weil da ja auch ein Bildschirm aufgestellt war, wo man auch alles schön verfolgen konnte. Die etwas älteren und gebrechlichen Leute waren weiter hinten, die jüngeren Leute weiter vorne. Ich habe das schön durchsortiert. Und dabei hatte ich ja Kontakt zu diesen Menschen. Und das waren allesamt gut gelaunte, positive Menschen mit dem Herz am rechten Fleck und mit gesundem Menschenverstand. Und ich habe sehr bedauert, dass wir nicht Platz hatten für 1000.
Ja, also ich muss jetzt auch sagen, der Abend bleibt in Erinnerung. Der nächste Abend ist ja dann am 22.06., ja, auf den ich mich schon wieder freue. Also der Marco von der Kasematte hat auch alles richtig gemacht. Super Personal, tolle Stimmung. Es war gemütlich, es war voll. Was für eine Premiere der neuen K-Ray Late Night, die jetzt dann eben Hausgewildert heißt. Und ich freue mich am 22.06. Und du machst deinen Job wieder.
Ich mache erstens den Job an der Tür sehr gerne wieder, aber vor allen Dingen noch viel lieber, da habe ich jetzt ja richtig Feuer gefangen. Und wahrscheinlich ist das meine zukünftige berufliche Bestimmung ist, wie mein Vater, auf Bühnen zu stehen und Menschen zu unterhalten. Ich werde mein Programm, was letztes Mal ja nur so 10 Minuten gedauert hat, werde ich ausdehnen auf 12, habe ich
mir gedacht. Ja.
Es hat mir viel Freude gemacht, weil vor allen Dingen, weil diese Menschen so, wie soll ich sagen, sie waren so unglaublich, so willig. Also sie hatten so viel Spaß. Ich habe ein bisschen die Geschichte erzählt, was ich mit dir so bei AIDA erlebt habe und so. Und das hat zu großer Heiterkeit geführt. Ich glaube, ich habe es auch handwerklich halbwegs vernünftig so erklärt, dass die Pointen entsprechend gesetzt waren. Ich kann das ja nicht, ich bin ja ein totaler Laie, habe auch gleich gesagt, ich bin kein Comedian, ich kann nicht mal singen und sowas. Also ich tauge hier eigentlich nichts, aber ich wollte kurz wenigstens was sagen. Habe dann das in die Laudatio sozusagen eingepackt und nochmal gesagt, warum ich dich so gerne mag und warum ich das so wichtig finde und so toll finde auch, dass du deinen Stiefel einfach weiter durchziehst. Und dass du eben nicht anfängst, dich hinzustellen und zu gucken, wo man noch mal rechts und links irgendwelche Menschen politisch einfangen kann, indem man ihnen nach dem Mund redet, ob es dann Impfen, Flüchtlinge oder sonst irgendwas ist oder ob man gendert oder sonst irgendwas. Und das habe ich da kundgetan. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und das war vor allem toll, weil das Publikum so nett war. Die waren wirklich unglaublich willig.
Ja, fand ich auch. Das war sehr viel Wärme im Laden. Und es war, ja, es gab nicht einen einzigen bösen Ton. Niemand hat gemeckert. Das war echt sehr schön.
Am Ende waren, glaube ich, noch 240 kalte Würste über, weil wir wollten ja eigentlich vor der Tür auch Würstchen verkaufen. Und das hat leider nicht geklappt, weil jetzt die Sicherung durchgescheppert, kurz vor Beginn der Vorstellung von diesem Würstchenwagen. Und das war schade, sonst hätte es auch Würstchen gegeben.
Ja, das wollen wir ja jetzt in Zukunft dann vielleicht auch machen. Da gibt es eben auch was zu essen und da freue ich mich auch drauf, muss ich sagen. Ja. Und wir haben, wie gesagt, keine Presse gehabt, was ich wieder ganz gut finde, weil ich habe gerade Erlebnisse mit der Presse, weil ich ja hier im Flickflack sitze, im Zirkus. Und da ist was ganz Interessantes passiert. Da war der Herr, warte, ich muss das eben schnell googeln.
Vielleicht solltest du noch mal kurz erklären, was in Berlin, was im Flickflack gerade passiert, weil ich glaube, die meisten Leute wissen das nicht. Und wer probiert, sich aus der Presse zu informieren, bekommt da unfassbaren, realitätsfremden Blödsinn geboten. Getreu dem Motto Presse halt die Fresse, sollte man das nicht lesen, sondern man sollte sich von dir mal kurz anhören, was da eigentlich passiert im Flickflack in Berlin.
Also im Flickflack in Berlin ist ein großes Zelt mit 1500 Leuten, die da reingehen und die so gut wie jeden Abend auch da sind. Das erhöht schon mal die unheimliche Stimmung, also die Atmosphäre, die in diesem Zelt ist. Dann haben wir in der ersten Reihe, also in der Mitte ist eine riesige drehbare Bühne. In der ersten Reihe sind Whirlpools, die man sich buchen kann mit 2 Liegen oder 4 Liegen daneben. Da kriegt man eine Flasche Champagner zu, man bekommt einen Raum zugeteilt, an dem man sich umziehen kann, einen Spind. Und dann kann man quasi in Badehose oder in Bikini in diesen Whirlpool gehen, Champagner trinken und sich die Show in einem schönen, warmen Whirlpool angucken. Oder man kann in der zweiten Reihe sich ein Doppelbett mieten mit Decken und kann sich in der zweiten Reihe auf ein leicht angestrecktes, riesiges Doppelbett legen und die Show da gucken. Oder man bucht eben einen ganz normalen Sessel, in dem man die Show gucken kann. So, die Show besteht aus tollen Kollegen, wirklich alles nette Kollegen und die sind weltweit gereist. Wir haben einen Kleinwüchsigen, der heißt Tyler. Der ist irrsinnig professionell, wahnsinnig wendig. Ich glaube, dass der auch Theater und Schauspielerei und Tanz und sowas studiert hat, weil so wie der spielt, das merkst du sofort. Der kommt als Spermium auf die Bühne, das mit anderen Spermien kämpft und verlässt die Bühne dann als Baby. Und was der wieder diesen Kampf gestaltet, das ist zum Schreien, komisch und sehr lustig. Dann haben wir ein Ehepaar auf der Bühne, die machen Quick Change. Da sind auch ein paar Überraschungen bei, wie schnell die sich umziehen können und was dabei so rauskommt, ist total interessant. Wir haben aber auch so typische Zirkusnummern, 2 Zirkusnummern drin, die sind wirklich Hochseilartistik, Body-Trapez, also tolle Frauen, die irrsinnig was können, in irrsinnige Höhen gehen, an einem Seil und sich runterfallen lassen, dass mir die ersten Tage echt schwindelig wurde. Wir haben ein Ehepaar dabei, die sich quer durch die Manege gegenseitig circa 5 Minuten lang eine Banane in den Mund gegenseitig spucken und gerne auch mal ins Publikum. Also es ist wirklich ein Slapstick-Abend. Ich habe ein paar Leute eingeladen, so Künstlerkollegen. Die waren alle da und man ist natürlich dann gespannt, wenn man rauskommt. Was sagen die? Und die hatten wirklich alle Leuchten in den Augen, weil diese Show eben auch nicht, die geht eben nicht 2,5 Stunden oder so, die geht 90 Minuten. Und nach 90 Minuten ist das ein irrsinniger Rausch. Also ich eröffne das mit 10 Minuten und dann, ich habe übrigens keine iPad-Haltung, ich habe einen kleinwüchsigen Mann, der hat einen Zylinder auf und auf diesen Zylinder geklebt ist mein iPad. Und der läuft mir immer hinterher, damit ich meine Bilder anklicken kann. Der heißt Champ. Oh.
Unwog.
Ja, genau. Und im ersten Teil erzähle ich, ich gehe raus und meine Begrüßung ist, guten Abend, meine Damen und Herren, wir haben hier keine Künstlerinnen, wie in der Zeitung stand gestern, wir haben keine KünstlerInnen, wir haben nur Künstlerinnen und Künstler und auch nur ein Klo. Und dann toben alle Leute und die wissen genau, wie ich ticke. Und der erste Teil geht nur über, was weiß ich, Ricarda Lang, war ja besorgt, dass die geplatzt ist, aber es war ja dann doch nur ein Aquarium. Aber wenn du liest, in Berlin ist was geplatzt, machst du dir ja Sorgen. Und im zweiten Teil, den ich moderiere, geht es um The Puppetry of the Penis, die ja mit ihrem Penis vor meiner Ansage formen die ein Vögelchen mit Hilfe der Vorhaut. Was mich dann dazu veranlasst, nach dieser Nummer zu sagen, ja, liebe jüdische und muslimische Mitbürgerchen, wenn Sie das nachmachen wollen, das Vögelchen im Nest ist raus. Und dann im dritten Teil kommt diese Bananennummer, die einfach auch sehr schön ist, die ich bezeichne als Vegetarian Blowjob. Nach dem Motto, zeig mir deine Liebe, rotz mir eine Banane in die Fresse. Alles in allem ist total lustig, schnell und wirklich, 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 wirklich gut.
Jetzt sage ich dir mal, was ich gehört habe darüber.
Ja.
Ich lese ja, wie gesagt, keine Zeitung, da kommen wir dann gleich zu. Ein Bekannter von mir ist da hingegangen, und zwar, weil er gehört hat, Lindemann und Freakshow, und er dachte eigentlich, da ist ein bisschen Rammstein auch und sowas alles, und da geht's martialisch zur Sache. Hat dann aber irgendwie diese Freakshow gehört und hat ein Bild gesehen von einem kleinen Wüchsigen, dachte, oh, scheiße, und das Ganze inmitten Berlin zu machen, und zwar genau da, das finde ich total irre, genau da, wo die ganzen komplett verstrahlten Wahnsinnigen wohnen, die ja bis 2030 Berlin klimaneutral machen wollen und damit das ganze Volk zum Untergang bringen und sowas alles. Diese ganzen Wahnsinnigen, die wohnen ja genau da, wo dieser Zirkus auch steht. Im Rest von Berlin, wie wir gelernt haben bei der letzten Abstimmung, sind ganz normale Menschen, die wohnen aber um Berlin rum, nur in diesen reichen mittleren Berlin, Mitte Berlin, Prenzlauer Berg Bezirken, da wohnt diese grüngläubige, woke, LGBT plus blablabla dominante Mischpoke. Und da steht auch inmitten dieser ganzen Gesinnung steht also dieses Zelt, und er war sehr besorgt und sagte, Mensch, was da, ob es da wohl Revolution und Kleber gibt und was alles. Und er ging dann also hin, und das, was du sagtest eben, sagte er auch, er sagte nämlich, das war wie ein Fußballspiel, aber unter höchstem Tempo, ein englisches Fußballspiel war sein Vergleich, weil er sagte, da wird 90 Minuten Vollgas gegeben. Und du gehst da raus und du bist auch fertig danach. Also er sagte, ich bin danach rausgegangen, ich habe so viel erlebt und weiß, also ich wollte es dann auch erzählen, das war auch schwierig. Ich habe ordentlich gelacht, ich habe ordentlich Spaß gehabt, ich wurde echt überrascht, und es war vor allen Dingen ganz, ganz einfacher Satz eigentlich, aber von jemand, der so ganz normal aus dem Konsum sozusagen kommt von sowas, der hat gesagt, weißt du, und für mich das Wichtigste, es war richtig sein Geld wert. Also ich habe richtig was Tolles bekommen für meine Kohle. Und das sagt man heute nicht mehr so irgendwie, aber das ist, finde ich, auch ist ja auch ein Wert für sich. So. Und dann sagt er, und am nächsten Tag bin ich dann wieder zurückgefahren nach Hamburg und habe die Zeitung gelesen. Und die haben von der Veranstaltung berichtet, bei der ich war. Einen Tag wohl vorher irgendwie, aber egal. Sie haben von dieser Veranstaltung berichtet. Und die Erfahrung kannst du wahrscheinlich ja gleich viel besser noch erzählen. Aber er sagte, er hat von einer Veranstaltung gelesen, die nicht stattgefunden hat. Da war jemand, der geschrieben hat über diese Veranstaltung, gesagt, er kann nicht da gewesen sein, weil er hat erlebt, dass das Zelt getobt hat. Und der hat geschrieben, von betroffenen Gesichtern war da die Rede.
Ja, das ist ja sowieso, also das ist tatsächlich mein Eindruck ja im Moment auch. Also ich habe dem ja sowieso abgeschworen, aber es gibt ja so ein Erlebnis, was ich so typisch finde, wie die Presse so funktioniert. Also die Presse, die mittlerweile, und auch die Medien, die ja mittlerweile irgendwie alle schon langsam auf einsamer Flur sind. Keiner kauft diesen Papierkram noch, der Stern und der Spiegel wird immer dünner. Im Internet haben sie den Trend ein bisschen verschlafen, und das Fernsehen, die betteln ja auch um Gelder. Also eigentlich macht das ja interessiert das keinen mehr und mich eigentlich auch nicht. Aber es ist etwas passiert, wo ich mich tatsächlich wirklich drüber geärgert habe, denn dass sie Scheiße schreiben über meine Arbeit oder versuchen, das eben ins Gegenteil zu klären, das kennen wir ja schon. Aber ich habe so ein klassisches Beispiel erlebt von wirklich von Framing. Also da gibt es einen Journalisten, der heißt Marcel Trocoli Castro, so nennt er sich zumindest bei Twitter, der arbeitet für den RBB. Der hatte diesen Penisleuten versprochen, dass diese Figuren, die machen mit ihren Penissen, dass sie nicht gezeigt werden, weil das ist ja auch so eine Art Copyright. Wenn du das dann da zeigst im Fernsehen, dann braucht der keiner mehr hingehen. Das ist so wie Tricks, ja, die man nicht verrät. Das hatte er denen versprochen. Daran hat er sich nicht gehalten. Er hat das einfach gezeigt im Fernsehen, im RBB. Und dann natürlich mit falschen Kommentaren unterlegt, wirklich mit falschen Kommentaren unterlegt. Und die waren total angepisst und wirklich sauer. Dann hat er die Bodytrapez-Mädchen, hat erst gesagt, na, die tragen ja sexy Kostüme, wer sich das wohl ausgedacht hat. Und dann sind sie dahin und haben gefragt, haben sie sich die Kostüme selber ausgesucht? Und die haben dann nur gesagt, nein, weil sie es nicht haben. Schon stand der Vorwurf im Raum, irgendjemand über ihnen würde ihnen von ihnen verlangen, diese sexistischen Kostüme anzuziehen. Die sind nicht sexistisch, die sind sexy. Naja, das sind natürlich wieder Leuten, über die Straße helfen wollen, die gar nicht danach gefragt haben, ist klar. Ja,
weißt du, was aber irre ist? Also da kann ich was erzählen aus meiner 11-jährigen AIDA-Geschichte. Ne? Also das Thema sexy Kostüme. Also ich kenne, immer jedes Jahr kam ungefähr, haben wir so 600 Akrobaten, Tänzer und so gehabt, ne? Die vorrangig auch aus der Ukraine kamen, gerade die Tänzer, weil das tatsächlich eine Tanznation ist, die unglaublich tolle Tänzer rausbildet, aber eben auch welche aus England, aus Amerika und sonst was dabei. So, wir haben diese Kostüme für die entwickelt. Und wir haben natürlich darauf geachtet immer, dass es familientauglich ist, so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn jemand Nummern macht, von denen du gerade erzählst, dann gibt es nur gewisse Materialien, die da funktionieren. Weil nämlich ansonsten sich der Stoff in dem Seil verhängt. Weil nämlich ansonsten man nicht richtig greifen kann. Weil ansonsten, wenn man nicht richtig gegriffen hat und man vielleicht ein bisschen daneben greift, man plötzlich den falschen Stoff in der Hand hat, der vielleicht schlabberig ist oder so und der andere abstürzt. Das ist das Kostüm eines Akrobaten gehört zum Handwerk. Ich kann auch nicht gehen zu einer Veranstaltung, wo Flitzebogen geschossen wird mit einem 45er Revolver. Das macht keinen Sinn. Das ist eine andere Disziplin. Und genauso ist es hier auch. Und wenn ich dann noch mal sagen darf, ich würde mal sagen, zu 80% haben die Tänzerinnen und Akrobaten gejammert, dass die Sachen nicht sexy genug sind. Weil, das kommt nämlich noch dazu, ganz, ganz schlechte Nachricht für Berlin-Mitte, die sind leider auch total stolz auf ihre tollen Körper. die zeigen ihre Körper gerne, weil die sind nämlich richtig trainiert, die sehen Bombe aus, die haben eine super Figur und da sind die stolz drauf und deswegen zeigen die das. Und übrigens, wenn die dann auf dem Schiff durch die Gegend fahren und kommen dann irgendwo an, am Land und haben Landausgang, man wird es nicht glauben, sie ziehen nicht diese Kostüme an, aber sie ziehen sich trotzdem sexy an. Frauen ziehen sich an wie Frauen und Männer ziehen sich an wie Männer. Und da findest du diesen ganzen Blödsinn, dieses ganze bevormundete Zeugs, das findest du alles da nicht. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, weil das nämlich das normale Leben ist. Und bevor jemand sich wagt, der Schreiberling ist in einer Zunft, die keine Sau mehr interessiert seit der ganzen politischen Verrohtheit und so, ist es so, dass man tatsächlich, man muss einfach ganz deutlich sagen, deren Zug ist abgefahren, es interessiert keinen mehr und sie haben kein Recht, über sowas zu schreiben, weil sie kennen sich nämlich gar nicht aus. Punkt.
Also das Interessante ist auch, dass gerade Marcel Troccoli Castro, ich habe also diesen Bericht bei Twitter gepostet und habe das dann so gesagt und habe auch tatsächlich gesagt, wenn jemand mal wissen möchte, wie Framing funktioniert, guckt euch das an. Das wird so zurechtgeschnibbelt, dass der Zirkus mit Malak sexistisch dasteht. So, und der ist sich aber keiner schon bewusst. Der hat dann heute getwittert, Kay Ray kann austeilen, aber nicht einstecken. Worauf ich dann gesagt habe, das ist aber jetzt klassische Täter-Opfer-Umkehr, weil ich habe mich überhaupt nicht über mich geäußert. Ich habe das dann nochmal klargestellt. Ich kann sehr wohl einstecken. Mir ist das sowieso, von der Presse sowieso, ich lasse mir von keiner Zeitung und von keinem Fernsehen umblättern. Aber was die dann einfach nicht begreifen, er lügt, er framed, er macht alle miesen Tricks, die man übrigens im Nationalsozialismus schon gemacht hat. Und versucht zu diffamieren und stellt sich jetzt als Opfer hin meines Postings. Das ist wirklich lächerlich.
Und das Tolle ist das, dass das, was du gerade sagst, ist nämlich auch das Geheimnis. Also tatsächlich ist es so, dass die linksgrüne Mischpoke benutzt 1:1. Ich habe das vor 2 Jahren schon gepostet und danach immer wieder und habe immer wieder auf den Sack gekriegt dafür. Und zwar ordentlich. Aber es interessiert mich nicht, weil es mir egal ist. Sie nutzen 1:1 die medialen Werkzeuge der Nazis. Punkt. Es ist Ausgrenzung, es ist vorsätzliche Falschberichterstattung, es ist Essenzen rausziehen, die das Ganze nicht darstellen. Ich kann nicht über eine Suppe sagen, sie ist salzig, wenn ich nur das Salz schmecke. Natürlich ist das Salz in der Suppe salzig, aber die ganze Suppe ist deswegen noch lange nicht salzig, nur weil da Salz drin ist. Ganz einfaches Beispiel, aber genau das machen die und davon leben die. Und das ist übrigens auch, das muss man sagen, das hat ja dann diese ganze Presse, die Egalpresse, hat das ja auch tatsächlich so übernommen, besonders in der Corona-Zeit. Sie haben ja dann also systematisch, schon wenn Herr Habeck, Frau Baerbock, Frau Merkel oder sonst irgendjemand, wenn die was gesagt haben und es war totaler Mist und es ging bei Twitter durch die Decke, dann haben ja schon Journalisten vorformuliert, warum das, was die gesagt haben, doch richtig ist. Ich meine, anstatt dass die Presse drauf guckt, was sie tun und auch kritisiert, weil das ist deren Job eigentlich, fangen sie ja schon, bevor derjenige, der einen Fehler gemacht hat, sich selber äußert, sind die schon sozusagen wieder freigestellt. Ja. Und was siehst du heute? Deswegen ist der Herr Habeck zum Beispiel, kannst du jetzt immer sehen, gibt es ganz viele Beispiele für, auch im Film, wenn man eine kritische Frage stellt, das möchte der Herr Habeck nicht. Er möchte nicht gesagt bekommen, dass er da was Falsches gesagt hat. Auch die anderen übrigens möchten nicht, also zum Beispiel möchte die Frau Lang, die möchte nicht, dass man das erwähnt, dass sie übergewichtig ist. Es möchte auch Frau Baerbock nicht angesprochen werden darauf, dass sie keine 3 Sätze vernünftig sprechen kann. Das möchte sie nicht. Entschuldigen Sie, wir möchten das nicht. Was sie ganz vergessen haben dabei ist, dass sie die absolut völlig uninteressanteste Minderheit sind. Ein Minderheitensammelbecken von Durchgeschepperten verschiedener Couleur, die meinen, sie können sich unter diesem Dach, diesem grünen Mantel, olivgrünen Mantel verstecken.
Ja, das stimmt. Mir ist heute, und sie bekämpfen die Symptome ihrer Politik, aber nicht die Probleme in der Politik. Nein. Dabei fällt mir nämlich eine Frage ein. Also wenn du morgens das Haus verlässt, ja, wenn ich mein Haus verlasse morgens, wir sind ja schon ein gewisses Alter. Dann machen wir, dann packt man sich so, zieht sich seine Jacke an und dann denkt man, habe ich Tempotücher, habe ich meine Brille, habe ich mein Portemonnaie und habe ich meinen Schlüssel. Das gucke ich so. Mhm. Wenn du rausgehst?
Habe ich es einfacher als du. Ich weiß, kann ich das hier öffentlich sagen, weil nicht, dass es irgendwie wieder gegen mich ausgelegt wird. Also was ich mache, ist Folgendes. Ich lege abends meine Klamotten schon hin. Ich überlege mir abends, welche Stimmung ich morgen habe, was ich für einen Tag morgen habe. Und dann lege ich mir die Klamotten zurecht. Ich lege mir übrigens auch schon zurecht. Also stelle das Parfum nach vorne, was ich morgen verwende, weil ich mir genau überlege, was für ein Tag morgen ist und wie ich riechen will und wie ich mich fühlen will und so. Und in meinem Rucksack, den ich dann mitnehme, unten ist schon alles drin. Das mache ich auch schon abends. Das heißt, morgens gehe ich ins Badezimmer, nehme das, was da vorne steht, ziehe die Sachen an, die über dem Stuhl hängen, gehe dann runter, mache meinen Kaffee, nehme den Rucksack und gehe und habe alles dabei.
Das ist sehr schön, weil mir kommt irgendwie der Verdacht auf, dass nicht wenige Menschen mittlerweile sagen, Moment, Schlüssel habe ich, Tempotücher habe ich, von mir aus Zigarettenfeuerzeug habe ich auch, ich habe mein Messer vergessen. Also nicht wenige Leute, glaube ich, stecken sich momentan Messer ein. Ich weiß nicht, woher dieser Trend kommt, aber er ist anscheinend so deutlich, dass unsere Politik sich bemüßigt sieht, dieses Symptom ihrer Politik, was ja eindeutig meine Meinung ist, aber mich fragt ja keiner, also das Symptom, das Ergebnis ihrer Politik ist, dass, glaube ich, viele Menschen mit Messern unterwegs sind. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass nicht viele Leute beschließen, ab jetzt trage ich ein Messer mit mir rum. Ich glaube, es ist eher so, dass viele Leute, die mit Messern aufgewachsen sind, mit Messern rumlaufen. Und deshalb gibt es jetzt messerfreie Zonen. Das zumindest fordert die Polizei.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe zum Beispiel, ich verlasse das Haus immer gerne auch mit einer Schere. Man könnte ja sagen, eine Schere wären zwei Messer, ne?
Ja.
Also ich bin Doppelmesser bewaffnet, wenn ich eine Schere dabei habe. Was ich aber sagen wollte ist, du triffst den Nagel auf den Kopf. Es gibt eine neue Messertragekultur. Das hatten wir früher schon mal. Ich war bei den Pfadfindern, da hatten wir auch immer ein Messer dabei. Das war aber zum Klappen und Klein. Damit konnte man, obwohl, weiß ich nicht genau, aber damit hat keiner jemals gestochen, sondern man hat Splitter rausgeholt und Stöcke geschnitzt. Das ist aber eine andere Kultur, weißt du? Da sind nämlich die Goldstückchen hergekommen von Frau Merkel und die haben eine ganz andere Messerkultur. Die nehmen das Messer zum Schlachten und zum Stechen. Die schnitzen gar nicht. Das ist verrückt, aber die gehen nicht in den Wald und schneiden eine Haselnussrute ab, um einen Flitzebogen draus zu machen. Das machen die nicht. Ja. Die können gar keinen Flitzebogen basteln. Was die aber können, ist mit dem Messer rumstechen. Zum Beispiel aktuell gerade wieder, da war ein Mann mit einem Kind vor einem Lokal und er hat einen rauchenden Menschen gebeten, nicht mehr zu rauchen. Daraufhin hat er ein Messer gezogen, hat ihm das Messer in den Ranzen gesteckt. Das ist, das stimmt, das ist jetzt neu. Das ist neu. Und das wird auch keiner, übrigens setzt sich auch keiner mit auseinander. Ich weiß nicht, ob du neulich gehört hast, was unsere Innenministerin, Fancy Neser, was die erzählt hat zur Kriminalstatistik. Hast du das gehört?
Nein, habe ich nicht gehört.
Ich empfehle jedem Hörer, ich möchte gar nicht da in das Horn tuten, ich empfehle jedem Zuhörer, seid doch so, für euch selbst, damit ihr wisst, worüber ihr sprecht in Zukunft. Guckt euch einfach, googelt es, kann man rausfinden, guckt euch die Kriminalstatistik des letzten Jahres an. Eindeutiger, wirklich eindeutiger, in allen Bereichen kann es nicht sein. Es ist sogar ja erwähnt, wer die Täter sind, welchen Hintergrund die haben. Und es ist noch ein bisschen verfälscht, weil es gibt ja erstaunlich viele Deutsche mit Migrationshintergrund, mit aktuellem, ganz schnell bekommenem Pass und ganz großem Migrationshintergrund noch, die ganz wenig integriert sind. Die zählen ja alle schon als Deutsche. Aber selbst wenn du das außer Acht lässt, wenn du siehst, welche Kriminalität nach vorne gegangen ist, wie dieses Land, Deutschland, ist eins der frauenfeindlichsten Länder zurzeit. Es gibt, wir gendern, aber wir lassen zu, dass unsere Frauen angedaddelt und abgestochen werden. Das ist alles ein einziges Drama. Und das ganze Ding wird permanent unterstützt und geritten von der Presse. Denn die Presse schweigt es tot. Das gibt es nicht. Weißt du, was das Tollste ist in der ganzen Studie? Das Allertollste, da war so ein, ich habe einen Podcast gehört mit dem Chef der Polizeigewerkschaft. Und der sagte, wissen Sie, ich erzähle Ihnen mal was von wegen die Innenministerin. Wir haben jetzt eine Anweisung bekommen, dass wenn wir im Zug kontrollieren, ob da Menschen sind, die vielleicht nicht nach Deutschland einreisen und keinen deutschen Pass haben, haben wir ein offizielles Verbot zu gucken, wie die aussehen. Wir dürfen nicht nach Aussehen urteilen. Jetzt frage ich Sie mal, da stehen also drei, wie sagt man immer hier, nicht Lama-Frisuren, sondern wie heißen diese Alpaka-Frisuren? Da stehen also drei Spargeltarzahne mit Alpaka-Frisuren stehen da.
Alpaka-Frisuren, habe ich aber auch noch nicht gehört.
So, die stehen da also im Zug, sprechen offensichtlich kein Deutsch und benehmen sich daneben. Und dann sagt der Typ, ich darf die nicht ansprechen und darf nicht sagen, die sehen aus, als wären sie Ausländer. Das darf man in Deutschland nicht. Also im Rest der Welt darf man das natürlich, aber hier darf man das nicht. Das ist so durchgescheppert und das Problem ist immer das Gleiche. Diese Menschen, die da an der Macht sind, sind ungebildet, ahnungslos, völlig handlungsunfähig. Und das Einzige, sie sind nur dem verschrieben, dass sie glauben, dass es eine Mehrheit gibt für irgendeine Ideologie, die es gar nicht gibt. Ich würde mal Herrn Pistorius, nach seinen neuesten Taten rausnehmen aus dieser Gruppe. Denn Herr Pistorius scheint richtig durchzugreifen.
Da bin ich gespannt. Ich habe lange keine Nachrichten mehr gesehen, weil ich hier so eingespannt bin in diesem Zirkus hier. Was hat er gemacht?
Herr Pistorius ist ja der neue Verteidigungsminister geworden und hat dann ja erstmal also analysiert, wie man das macht als Manager. Und jetzt wird er kurz mal seinen ganzen Stab deutlich verringern. Er wird ganze Teile der Stäbe auflösen, er wird Verantwortlichkeiten anders verteilen, er wird die Verantwortlichkeiten vor allen Dingen auf wenige Schultern, nicht auf viele Schultern verteilen, dass sie nicht ausreden können. Er geht diese Sachen systematisch und managementmäßig als richtiger Handwerker, als solider politischer Handwerker an. Und wenn man das jetzt nachliest und wenn man auch guckt, was da für Statements kommen und so, dann macht das alles den Eindruck, als ob da jemand ist, der wirklich was vom Fach versteht. Und ja, er hat den Grundwehrdienst geleistet und ja, er ist ein guter Manager. Und deswegen ist der Herr Pistorius, glaube ich, im Moment gerade der Einzige, ist ja auch total irre, dass der dann gleich beliebtester Politiker wird, wo er ganz neu ist, aber egal. Aber Herr Pistorius ist der Einzige, der tatsächlich ein richtig gutes Bild abgibt gerade. Und es ist gerade heute wieder in der Zeitung, kann man lesen, dass er eben mit seiner Stabsumgestaltung und sowas alles macht. Und das klingt alles total vernünftig. Und es klingt vor allem so, als ob man probiert, Ressourcen sinnvoll einzusetzen.
Jetzt würde ich mir ja wünschen, dass in der Bildungspolitik jemand das Ruder übernimmt, der auch diese Fähigkeiten hat. Denn die schlechte Nachricht ist ja, wenn man das so liest, hat mir mein Yvonnechen heute Morgen erzählt, dass es ja schon wieder eine Messeattacke gibt. Schon wieder ein Mädchen mit 10 Jahren oder 11 Jahren ist tot. Man weiß noch nicht viel, aber es waren wieder Mitschüler und so. Und da denke ich, da hat die woke Bubble ja anscheinend recht, weil die ja immer sagen, Kinder sind kleine Erwachsene. Also momentan hat man wirklich den Eindruck, die benehmen sich auch so. Ja. Was tut denn da nicht? Ich glaube, nach wie vor als ewig Gestriger tendiere ich ja doch dann immer zu Leitplanken und alten Regeln. Ich glaube einfach, dass die auch aufgelöst sind jetzt langsam. Aber
es ist auch das wieder, ne? Ganz ehrlich, auch wieder Presse. Ich bin ja ein großer Verfechter. Ich finde, man sollte aus den Medien kritische Themen systematisch raushalten. Ich sage mal ein schönes Beispiel. Es gab mal eine Zeit, oder es gab eine ganz, ganz lange Zeit, da war, Schänden von Kindern das Schlimmste, was man tun konnte. Ne? In der Gefängnishierarchie warst du als so jemand ganz unten angesiedelt. Das war das Schlimmste überhaupt. Und dann passierte Folgendes. Dann haben irgendwann, das war so, glaube ich, in den 80ern, späten 80er Jahren, 90er Jahren, dann haben Tatort und Co. angefangen, ständig irgendwelche Fälle zu machen mit irgendwelchen Kinderschändern. Am laufenden Band wurde überall Kinder geschändet. Dann gab es irgendwelche Kinofilme, wo Kinderschändung drin war. Weil das halt was Schlimmes war und weil man gesucht hat, im Film einem bösen Menschen etwas möglichst ganz Böses anzuhängen. So, dann wurde, was dann passiert, ist immer eins. Dann wird in der Zeitung berichtet über Kinderschänderei. Dann gehört Kinderschänderei irgendwann zum medialen Alltag. Das senkt automatisch die Hemmschwelle für andere Kinderschänder, auch mal ein bisschen Kinder zu schänden oder ein bisschen Kinderpornografie zu konsumieren oder sonst irgendwas. Das senkt einfach, wenn es überall ist, dann bist du nicht mehr alleine das Arschloch, sondern du merkst, dass es ganz viele von deiner Couleur gibt und damit ist die Hemmschwelle unten. Das passiert automatisch. Das Gleiche passiert mit allen anderen Themen auch. Und es ist hier mit der Messerstecherei zum Beispiel, ist es genau das Gleiche. Alle berichten davon und schon nimmt jeder ein Messer mit. Und das nächste ist jetzt, 13-jährige Mädchen, die noch nicht verfolgt werden können, weil die erst ab 14 strafmündig sind, das stand jetzt überall in der Zeitung. Das steht jeden Tag, steht irgend so ein Fall in der Zeitung. Das führt dazu, dass viele unterprivilegierte, rotzdumme, kleine Rotzgören sich zusammentun und das Gleiche tun, weil das plötzlich salonfein geschossen wird. Und ich finde, man sollte über sowas nicht berichten. Ich weiß nicht, wie man das macht. Es ist auch nicht meine Aufgabe, ehrlich gesagt. Aber diese Mädchen dann auch abzubilden in einer Zeit, wo alle nur Fame wollen, wo alle oben stehen wollen und dann auch noch dieses Ding mit hahaha, ich bin nicht strafmündig, mir kann gar nichts passieren. Die eine, ne, wird ja sogar gemordet und so. Das ist für dumme Menschen, die nicht leistungsfähig sind, und da krankt ja auch unsere Zeit dran, dass sich keiner mehr diesem Leistungswettbewerb stellen will, sondern dass man lieber sich neue Regeln ausdenkt, wie zum Beispiel dieses ganze Wokism, oder sich irgendwelche Gendereien ausdenkt, wo man andere Leute, die mehr gelernt haben und besser sind als man selbst, wo man die ankacken kann. Und das passiert hier genauso. Das sind die Menschen, die das machen, sind eigentlich die keine Schulleistung bringen, die nichts auf die Reihe kriegen und die einfach nur andere mobben wollen, die besser sind als sie.
Ja, heftige Zeiten. Also gerade das beschäftigt mich natürlich sehr wegen Valentina, weil man fragt sich natürlich auch, was macht man denn da, wenn dein Kind in sowas verwickelt ist oder du erfährst das nicht von deinem Kind. Also ich finde das schon Ja, also als ich diese Nachricht heute wieder gehört habe, war ich tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich entsetzt. Und diesen Gedanken hatte ich auch, den du da hast, dass so skurril, wie sich das anhört, dass, glaube ich, Leute eben irgendwo im Unterbewusstsein denken, ach, na ja, kann ich ja auch mal machen oder so. Da gibt es eine
Wenn es im
Diskussion.
Knast 40 Kinderpornohändler gibt, ist ja nicht so schlimm, wie wenn es einen gibt. Dann sind die halt eine Gruppe. Also ich kann dir übrigens sagen, was ich gemacht habe. Vor, wie alt ist meine Tochter? Also vor 30 Jahren. Da wurde meine Tochter von einem jungen Mann in der Schule in Hamburg Stadtmitte wurde sie gemobbt. Und dann habe ich mir von ihr sagen lassen, wer das war. Dann hat sie mir das erzählt. Dann habe ich gefragt, wie erkennt man denn den jungen Mann? Dann hat sie mir den jungen Mann beschrieben. Und dann habe ich gesagt, pass auf, tu mir doch mal einen Gefallen und komm mal neben diesem jungen Mann nachher aus der Schule raus. Und dann habe ich sie zur Schule gebracht. Dann war der Schultag. Dann war es 13 Uhr. Dann bin ich wieder hingegangen. Und dann ist meine Tochter mit dem jungen Mann, also neben dem jungen Mann, rausgegangen, der sie mobbt. Und dann habe ich den jungen Mann genommen, habe ihn ordentlich stramm rangenommen, habe die große Mülltonne aufgemacht, habe ihn reingeschmissen und habe den Deckel zugemacht. Und dann habe ich den Deckel wieder aufgemacht und habe gesagt, mein Freund, noch ein einziges Mal, noch ein einziges Mal benimmst du dich scheiße zu meiner Tochter oder zu irgendeinem anderen Kind, dann kommst du aus dieser verkackten Mülltonne nie wieder raus. Punkt. Wirst es nicht glauben. War nie wieder irgendwas. Und das Zweite war, meine Tochter wurde sowieso gar nicht mehr irgendwie in dieser Schule gemobbt. Das Gleiche habe ich auch noch erlebt mit meinem Sohn, dem ist Ähnliches passiert. Und da habe ich was ganz Interessantes gemacht. Da bin ich mit dem Motorrad und dem Motorradhelm und der schwarzen Motorradjacke komplett in schwarz gekleidet mit Visier nach unten auf den Schulhof gegangen, habe mir den Vogel gegriffen, habe ihn einmal quer durchgeschüttelt, habe gesagt, ich schneide ihm seine Finger ab, wenn er noch einmal was macht, und war auch Ruhe im Karton. Man könnte sagen, dass das pädagogisch zweifelhaft ist, was ich da getan habe. Aber ganz ehrlich, ich sag mal so, ist mein Land, meine Leute, meine Liebe, meine Familie, kommt keiner hin, mache ich was.
Und im Gegensatz zu anderen hattest du kein Messer dabei. Also.
Brauchte ich nicht in diesem Fall. Die waren zugegebenermaßen waren meine Gegner klein, aber ich hätte es auch mit deren Vätern gemacht. Insofern, und da hätte ich auch kein Messer mitgenommen, sondern andere Dinge. Messer ist ja auch so eine ganz, muss man sagen, Messer ist ja auch so eine, also es ist ja auch so eine, ist eigentlich eine volle Versagerwaffe. Ich meine, das Blöde ist das, also ich bin da so ein bisschen erfahren im Umgang mit Werkzeugen. Das Messer hat einen einzigen tatsächlich, also den Tipp an alle Zuhörer, ne? Wenn jemand mit einem Messer euch bedroht, dann gibt es genau eine Sache, die man tun kann. Wegrennen. Weil das Messer in der Hand eines Nicht-Profis, in der Hand eines Profis ist es absolut und sofort tödlich, wenn du nah dran bist. Das heißt, da musst du sowieso wegrennen. In der Hand von jemand, der damit sich nicht richtig auskennt, irgend so ein fuseliger Messerfuchtler, ist das Ding auch extrem gefährlich, weil es kann alles Mögliche treffen. Und wenn man sich zum Beispiel am Bein trifft oder irgendwo an der falschen Stelle am Arm oder so oder am Hals, dann bist du einfach tot. Und deswegen, wenn jemand mit dem Messer rumfuchtelt, sich einfach verpissen. Alternative dazu sind so Stühle zum Beispiel oder Tische auf ihn schmeißen, weil das hält ihn so ein bisschen fern, aber eigentlich am besten wegrennen.
Ja, schlimm. Also mein Problem ist immer, ich bin ja nicht derjenige, wer will das schon gerne? Wer will gerne sein Kind man sagt ja immer, das Kind muss da durch und wer will sein Kind mit Gewalt verteidigen? Die müssen sich ja auch ein bisschen selber durchkämpfen, aber mein Problem im Moment ist tatsächlich, man weiß ja gar nicht, ob das Kind sowas erzählen würde, ob meine Tochter mir das erzählen würde oder so. Also ich bin da, ich habe da schon so eine gewisse Angst. Ich habe eine gewisse Angst. Und predige das meiner Valentina immer, wenn irgendwas ist, wir tun das nicht ab, wir klären das. Und das Problem ist auch bei den Kindern, habe ich jetzt festgestellt, die haben ja jetzt auch diese kleinen WhatsApp-Gruppen, weißt
Ja,
du,
ja.
und da entsteht ja sowas auch
Ganz
total
schnell.
schnell. Das ist ja.
Also, du siehst ja, du meine, ne? Wenn man sieht, was Social Media aus Herrn hier Lauterbach gemacht hat, dann kannst du vorstellen, was das für einen schlechten Einfluss auf Kinder hat. Also, insofern, wenn selbst solche Leute sowas nicht unter Kontrolle haben, ihr eigenes Verhalten Kinder schon eh schon nicht. Und auf der anderen Seite ist das eine Realität, eine Lebensrealität im Moment gerade. Und ich glaube, also ich glaube tatsächlich, es ist unglaublich hilfreich, sich von Nachrichten und den offiziellen Zeitungen fernzuhalten. Das ist, glaube ich, eine gute Maßnahme. Das gilt auch für junge Leute. Und sich im engeren Kreis eigene Meinung bilden, ist besser als das Zeug zu labern, was andere Leute irgendwie aufschreiben aus strategischen Gründen. Und das Zweite ist, zu gucken, dass die Kinder mit Leuten zusammen sind, die ein sozial verträgliches Umfeld sind. Und sobald da irgendwas passiert, ich glaube nicht, dass der Staat, also ich weiß das auch von den Lehrern meiner Kinder, der Staat und die Schule sind nicht in der Lage, unsere Kinder zu beschützen. Also
Nein.
ich kenne Leute, die Also Jungs, die deren Fahrrad ständig kaputt gemacht wird, aus Neid oder sonst irgendwas. Ich kenne Leute, die, keine Ahnung, irgendeinen schicken Pulli anziehen und dann kommt jemand an und drückt mit Absicht eine Zigarette rein, um sie ihnen wegzunehmen. Und immer ist die Schule sagt immer das Gleiche, ja, was sollen wir denn machen? Ja, wir waren nicht dabei. Ja, warum zieht er denn so einen Pulli an? Ja, warum hat er denn so ein schönes Fahrrad? Das ist ernsthaft die Antworten. Und sag mal so, äußere Sicherheit, also die Bundeswehr ist im Arsch. Und ich hoffe, Herr Pistorius kriegt da was hin. Innere Sicherheit, das Land ist im Arsch. Das, was wir als innere Sicherheit mal hatten, gibt es nicht mehr.
Das Schlimme ist aber, damit kommen wir zu meinem Buchtipp, das Schlimme ist, dass das ist meine Theorie und damit muss ich nicht richtig liegen. Ich muss sowieso mit nichts, was ich sage, richtig liegen. Es sind ja nur meine Gedanken und meine Vermutungen. Aber ich glaube, dass wenn man alte Werte hat, auf die ich ja immer so poche, auch nicht auf alle, aber auf viele, früher war nicht alles besser. Mein Tipp ist dann immer für Leute, die sagen, früher war alles besser, gehen wir 1965 zum Zahnarzt. Früher gab es eben Leitplanken und es gab Dinge, die machte man einfach nicht, die tat man einfach nicht und die so tut man einfach nicht. Trotzdem kann man sich auf die Gesellschaft im Grunde genommen nicht verlassen. Und ein eklatantes Beispiel davon beschreibt mein Buch, das ich jetzt gar nicht unbedingt werten will. Dieses Buch, was ich jetzt empfehlen möchte, zeigt aber in ziemlich schockierender Form, zu was unsere ach so aufgeklärte Gesellschaft imstande ist. Das Buch wirst du kennen, das heißt Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen, von Markus Klöckner und Jens Wernicke, das Corona-Unrecht und seine Täter. Da kannst du sehen, was Journalisten, Politiker, Talkshow-Moderatoren, Sportler, Promis, Musiker, was die von sich gegeben haben, ohne darüber nachzudenken, was sie da anrichten und was sie da tun. Und im Gegensatz dazu wird mir als Komiker, der die Leute einfach nur zum Lachen bringen will, wird mir dann vorgeworfen, ich hätte eine soziale Verantwortung, die ich als Komiker nicht habe. Aber als Politiker habe ich die und als Mensch habe ich die auch. Aber auf einer Bühne als Komiker habe ich die meiner Meinung nach nicht. Also so. Ich fand dieses Buch deprimierend.
Absolut, 100% deprimierend. Ganz schlimm.
Egal, ob man sich jetzt, also ob man pro Impfen oder gegen Impfen oder ob man die Corona-Sache glaubt oder ob man sie nicht glaubt. Oder
darum geht es nicht.
Es geht allein um die Leute, die da was gesagt haben.
Morgen werden sie uns das Gleiche mit dem Klima umhängen. Und es gibt dazu zum Beispiel einen wunderbaren Beitrag aus dem, ich glaube, es war der Sächsische Landtag. Ja, ich glaube, es war der Sächsische Landtag, ja. Da hat ein Politiker, ich nenne die Partei mal nicht, weil das ist so traurig, aber es ist so halt, hat einfach mal gesagt, worum es geht in Sachen Klima. Und er hat einfach nur die Fakten. 94% des gesamten CO2s stellt die Natur selber her. Dann bleiben so und so viel Prozent über. Von den Prozent, die überbleiben, sind nochmal 3% das, was CO2, was der Mensch herstellt. Dann sind Deutschland 0,3%. Am Ende kommt raus, dass wegen 0,00003,6%, ja, CO2 dieses ganze Land vernichtet wird und Milliarden investiert werden. Ob das denn wohl so richtig wäre? So, der ganze Bundestag da in Sachsen schreit hysterisch rum und so weiter und so fort. Die Reaktion darauf, außer dass sie gesagt haben, der Mann, der das sagt, ist von der AfD, ja, der ist aber auch blöderweise Wissenschaftler und die Zahlen sind von Wissenschaft, und zwar von allen Seiten der Wissenschaft, unbestritten, muss man auch mal sagen. Der hat nur bestehendes Wissen weitergegeben und nicht parteiisch, nicht irgendwie mit irgendwas null, einfach nur Wissen weitergegeben. Das ist das eine. Das andere ist, dass was dann passiert ist und was die alle dann gesagt haben, mit welcher Selbstverständlichkeit die Wahrheit an die Wand gestellt und erschossen worden ist, das ist wirklich der Irrsinn. Und das, was sie mit Corona gemacht haben, jeder soll, ob er sich spritzen lässt oder nicht, freie Entscheidung. Aber was gerade, du hast dir gerade aufgezählt, ne? Prominente Politik, Presse, was die alles gesagt haben, was die alles gemacht haben, das ist der Grund, und das ist für mich auch so ein bisschen richtig schlimm eigentlich, weil ich bin aufgewachsen mit der Aufklärung über die Nazi-Zeit. Dreimal habe ich den Krempel in der Schule durchgenommen, und zwar richtig ernsthaft. Und wir haben uns immer gefragt, wie kann es sein, dass keiner was gesagt hat? Und ich weiß, die Antwort weiß ich aus dem Jahr 2020. Das liegt daran, weil der Deutsche so ist. Der Deutsche ist so. Der Deutsche hat das gerne, andere Leute auszugrenzen, niederzumachen und sich in eine Gruppe einzureihen, die das Gleiche murrt. Und ob die dann keine Ahnung, irgendwelche Siegparolen plärren oder so, das ist dem völlig egal. Hier war es das Ding, ne, Corona-Schwurbler. Ich kenne Leute heute, ich habe gerade neulich wieder jemanden getroffen, der mir allen Ernstes erzählt hat, man hätte die Leute mit Handschellen zum Arzt führen müssen und so. Das hat er ernsthaft gesagt. Also meine, trotz aller Erkenntnisse, trotz dem, was jetzt relativ klar ist, dass da auch einiges wirklich in die Hose gegangen ist und nicht gestimmt hat und dass diese Impfung viele Menschen auch ganz schlimm vergiftet hat. Das weiß man heute alles, ist dem egal, er will es trotzdem noch. Das nächste wird sein, dass sie das Gleiche wegen dem Klima probieren. Wenn wir nicht aufpassen, dann werden sie uns die Heizung regulieren, das Auto wegnehmen. Sie werden alles tun, sie werden uns einfach weiter regulieren von oben. Die, die in Berlin im inneren Zirkel wohnen, wo euer schönes Theater und euer schönes Zelt steht, die haben davon, die werden das gar nicht merken, weil die wohnen weiter da und denen geht es weiter gut. Und das ist so der grüne Hochadel, der Olivgrüne. Und das normale Volk wird niedergeritten. Und der Deutsche, und das ist die schlimme Erkenntnis, der Deutsche ist so. Punkt.
Mich erinnert das an diesen Film, ich muss mal eben googeln, der Film, naja, der auch, aber es gibt einen Film, der heißt Serial Mom, Moment, ich muss mal eben gucken, Serial Mom, warum lässt Mama das morden nicht? Kennst du den?
Nee.
Den kann ich dir sehr empfehlen. Moment, der Film ist von John Waiters. John Waiters hat den Film Serial Mom gemacht und daran erinnert mich das. Der ist, als die Umweltpolitik begann, aus den, ich würde sagen, 80ern, 90ern, aus dem Jahr 1994, hat er diesen Film gedreht. Über eine offensichtlich durchgeknallte Mutter, die jeden umbringt, der ihr nicht passt.
Ja.
So. Und, passt. Und die vor Gericht verteidigt die sich nachher selbst. Und einen ihrer Zeugen, also einen der Zeuge, der sie dabei beobachtet hat, jemanden umzubringen, setzt sie in ihrem Plädoyer Schachmatt, indem sie sagt, trennen Sie Ihren Müll. Und der macht das nicht.
Ja.
Damit taugt er nicht als Zeuge.
Ja.
Weil er seinen Müll nicht trennt, darum taugt er nicht als Zeuge und wird aus der Verhandlung ausgeschlossen, weil der für diese Gesellschaft nicht sprechen darf. Ja, daran erinnerte mich das.
Das ist absolut der Weg. Ich glaube es, 100%. Und jetzt komme ich mit meinem Buchtipp. Das Buch, was ich empfehlen möchte, heißt Den Netten beißen die Hunde von Martin Werle. Der Martin Werle übrigens ist Spiegelautor, habe ich gar nicht gewusst, aber ist er. Aber in diesem Fall wollen wir ihm das nachsehen. Das Buch Den Netten beißen die Hunde geht darum, wie man sich Respekt verschafft, Grenzen setzt und den verdienten Erfolg erlangt mit einem großen Bin-ich-zu-nett-Test. Innen drin. Und die Frage, um die es geht, ist eigentlich, kann man zu nett sein? Bestsellerautor Martin Werle beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. Er erklärt, warum man als freundlicher Mensch so oft unterschätzt und ausgenutzt wird und wie es gelingt, klare Kante zu zeigen und die Weichen auf Erfolg zu stellen. Damit weist er netten Menschen den Weg zu mehr Selbstbewusstsein, mehr Authentizität und mehr Anerkennung. Denn wer Grenzen setzt und für die eigenen Bedürfnisse einsteht, wird nicht nur von anderen ernster genommen, sondern erhöht auch sein Selbstwertgefühl. Und genau das ist, glaube ich, das Problem. Die Deutschen sind zu fett, zu satt und zu nett. Sie tun nichts. Und wie die Presse auch das übrigens, also wie sie sich systematisch zum Werkzeug der Regierung macht, sieht man auch daran, wie aus Frankreich berichtet wird. Erstens, in Frankreich brennt ja die Stadt, die Müllabfuhr holt nichts mehr ab. Es ist richtig Alarm. Das deutsche Fernsehen berichtet darüber praktisch nicht. Sie zeigen aber Herrn Macron am Strand längs gehen und berichten jetzt groß, wie er mit Frau von der Leyen durch die Gegend fliegt, irgendwo zur, ich weiß nicht wohin. So, das ist Manipulation. Sie sagen nicht die Wahrheit, weil sie wollen nämlich nicht, dass wir sehen, dass es irgendwie auch andere Wege gibt als diesen deutschen, netten, gemütlichen, fetten, faulen Weg. So, das ist das eine. Das zweite ist, wir alle Großstädter, außer in Berlin im inneren Zirkel, sind entsetzt, entnervt und sonst irgendwas über diese Elektroroller, diesen Elektroschrott, der da völlig wahnsinnig auf den Straßen verbreitet wird, der überhaupt nicht nachhaltig ist, der nichts dazu beiträgt, irgendeine Quote zu verbessern. Die Franzosen haben in Paris abgestimmt. 90% der Pariser haben gesagt, raus mit dem Scheiß. Daraufhin wird zum 1. April die Scheiße eingestellt. Erster Kommentar der Bundesregierung dazu, na jetzt, das würden wir nie machen. Also wir haben sicher, vielleicht ist es an manchen Stellen ein bisschen, aber wir haben da kein Problem, weil es ist ja Elektro. Das zeigt, wie manipuliert wird. Und das ist eben so, der Deutsche sollte langsam überlegen, ob er wirklich nicht auf die Straße gehen sollte. Gehört sich für den Deutschen nicht, aber ich glaube, es wäre an der Zeit.
Wo wieder das Argument kommt mit der Bahnsteigkarte. Wer immer dieses Zitat ins Leben gerufen hat, Der Deutsche, wenn der geht nicht demonstrieren, weil Demonstrationen beginnen oft an Bahnhöfen. Und
Ja.
dann müsste er sich erste Bahnsteigkarte
Auf
kaufen.
jeden Fall.
Armselig. Ja, hast du einen Musiktipp?
Ja, ich war neulich im Konzert und zwar ist das hat das stattgefunden in Hamburg-Harburg im Süden von Hamburg in einem in einem wunderschönen Konzertsaal und zwar ich glaube es ist die Aula des Friedrich-Ebert-Gymnasiums, ja, Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Harburg, ideal gelegen direkt an einer Bahnstation. Und da passen so 1200 Leute rein, eine schöne große Halle, aber hinten auch so ein Rang sogar, also hat sogar so einen Oberrang, der bis nach vorne geht. Tolle Akustik, eine Orgel ist auch drin. Haben wir jetzt alles nicht gebraucht. Die tolle Akustik natürlich haben wir genossen, aber die anderen Sachen haben wir, man kam nicht zum Einsatz, denn wir haben die Waterboys gesehen. Und die Waterboys sind eine Gruppe, die mich seit den, ich will jetzt nicht sagen 1984, 85, irgendwie sowas in der Art, seitdem begleiten die mich. Das sind eine Band, die machen Pop, Rock, Folkmusik. Aber der Chef, der Herr Scott, er ist einfach ein Hitschreiber. Er schreibt unglaublich emotionale, tolle Lieder. Und ich gehe immer zu jedem Konzert, wenn er in der Nähe ist, gehe ich auf jeden Fall hin. Und es war so schön, es war so grandios, es hat so Spaß gemacht, es war eine so tolle Halle. Und deswegen möchte ich bei der Gelegenheit doch mal jedem empfehlen, also man könnte einsteigen mit der Platte Karma to Burn. Also Karma wie Karma to Burn, das ist das Live-Album von den Waterboys. Aber man kann jede Platte von denen hören, besonders die letzten drei, vier. Es sind eigentlich immer nur gute Lieder drauf. Nur gute Lieder. Die Waterboys.
Sehr schön. Die Halle muss ich dann ja mal in Augenschein nehmen, denn der
Definitiv.
Riesenhof in Hamburg-Harburg hat ja zu, wird renoviert. Aber da würde ich ja vielleicht dann da mal spielen können. Müssen wir mal sehen.
Das also tatsächlich glaube ich, dass das also gerade für Hamburg, das ist ja nicht, also 1000 Leute, eine schöne 1000-Leute-Halle gibt es nicht so viele. Und die ist, also Harburg mit der Bahn, wie gesagt, schnell zu erreichen. Und es ist wirklich eine tolle Atmosphäre. Super Catering, man kann sogar Merchandise verkaufen. Alles.
Sehr schön. Mein Musiktipp ist von einer Hochseilartistin hier. So super Musik habe ich mir angehört und habe das mühsam gegoogelt. Die Band heißt Band Nie, also Bent Nie, Band Nie. Und die setzt sich zusammen aus Musikstudenten, Ben Levin und Courtney Swain, gründeten, ich lese mal hier ab, gründeten eine Band, die sich allen stilistischen Zuschreibungen verweigert. 8 Jahre später haben Band Nie ihr viertes Album Land Animal veröffentlicht. Dem Konzeptgenre verweigern sie sich noch immer. Und es gibt ein Stück, ich habe mir die mal angehört, das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist, wenn du das hörst, du fragst dich, jeder spielt da total wild, aber wie kriegen die sich selber zusammen? Mit einer grandiosen Granatensängerin. Und das beste Beispiel ist der Song Way Too Long. Ja, also liebe Zuhörer, unbedingt reinhören. Way Too Long von Band Nie. Wer Krach mag, wer nur so ein bisschen Metal, es kommen aber auch Geigen drin vor und eine Stimme. Natürlich bin ich da ein bisschen verfallen, weil die in enorme Höhen kommt. So ein bisschen Kate Bush auf Ecstasy. Ganz tolle Musik, finde ich super. Und ja, meine Empfehlung.
Du hast mir das ja schon mal vorher erzählt und ich habe mich durch das Repertoire dieser Band gespielt gestern. Und das ist wirklich unglaublich spannende Musik. Also ich finde es total toll, wenn Musik spannend ist und wenn sie unverhoffte Dinge tut und wenn sie Disharmonie mit Harmonie verbindet. Und das machen die wirklich in einer meisterlichen Art und Weise.
Ist unglaublich, ne?
Ja, absolut. Unglaublich. Tolle Band.
Ja, sehr schön. Dann bleibt uns ja eigentlich nur unseren lieben Hörern, die sich hoffentlich freuen, dass wir jetzt wieder da sind, frohe Ostern zu wünschen, alles Liebe und wir sind ab jetzt wöchentlich wieder da. Wir sind aber auch live zu sehen, nämlich am 22.06. in der Kasematte in Hamburg. Tickets gibt's unter Eventim Hausgewildert. Also Hausgewildert heißt die Show. Da gibt es auch eine Website www.hausgewildert.de. Da gibt es auch Informationen, die ist noch nicht aktualisiert, kommt aber jetzt. Ich bin gerade dabei, noch vielleicht noch einen Künstler zu buchen, den wir da nehmen. Wir haben ja manchmal Künstler da, manchmal nicht. Und ja, und auf der Bühne eröffnen wirst du ja den Abend wieder, Boris.
Aber hallo.
Und ja, da freue ich mich drauf.
Und wenn jemand noch Interesse hat, in Solarenergie zu investieren, ich habe da ganz, ganz, ganz sichere, wunderbare Möglichkeiten, kann er mir gerne schreiben. Gibt 10% Zinsen im Jahr, das gibt es nicht so oft. Und das ist tatsächlich alles staatlich unterstützt. Ein wirklich gutes, tolles Projekt von Freunden von mir, die eine Firma aufgemacht haben, die heißt Home of Solar. Und die pachten Industriedächer. Wirklich großartige Idee. Industriedächer, da schadet einem ja kein Menschen, wenn da oben noch eine Solaranlage drauf ist. Derjenige, der ein Industriedach hat, zum Beispiel von, keine Ahnung, 2500 Quadratmetern, bekommt für das Dach als Pacht 50.000 Euro direkt. Derjenige, der das Dach entdeckt, kann auch ein bisschen Geld verdienen. Und derjenige, der dem die Halle gehört, kriegt auch noch billigen Strom. Ab dann 20% billiger als der normale Strom. Das heißt Win, Win, Win. Und die Umwelt und die Energiekrise werden auch noch bedient. Mehr geht nicht. Home of Solar kann ich sehr empfehlen. Wer Geld verdienen möchte und was Gutes tun möchte, beteiligt euch.
Klingt interessant. Wir setzen alle Links zu Büchern, Musik und dazu auch hier unten drunter.
So machen wir das.
Alles Liebe.
Tschüss.
Ja, tschüss. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.